ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Humanität in Kriegszeiten. Wie viel ist die Genfer Konvention noch wert?
Können sich Kriegsparteien trotz ihrer Gegnerschaft auf bestimmte Regeln einigen? Man hat versucht, das international zu regeln. Am 12. August 1949 wurden die Genfer Abkommen unterzeichnet. Darin geht es um den Schutz von verwundeten und kranken Militärpersonen zu Lande, zur See und auch um Kriegsgefangene. Neu wurde der Schutz von Zivilpersonen im bewaffneten Konflikt in einem vierten Genfer Abkommen verankert. Kurz gesagt wurde in den vier Abkommen geregelt, was im Krieg erlaubt ist und was nicht. Wenn man sich aber die Berichte aus den Kriegen in der Ukraine und in Nahost derzeit ansieht, scheinen die Genfer Konventionen nicht kriegstauglich zu sein. Ich habe darüber gesprochen mit Markus Krajewski. Er ist Professor für öffentliches Recht und Völkerrecht an der Uni Erlangen-Nürnberg. Herr Professor Krajewski, wenn wir auf die Ukraine schauen, man sieht diese Gräuel, die russischen Truppen, die dort in der Ukraine alles Mögliche anrichten, den Beschuss ziviler Ziele, ja sogar Krankenhäuser, dann ist klar, Russland hält die Genfer Konventionen nicht ein. Wie rechtfertigt Putin das?
Ja, also rechtfertigen kann man das gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass das russische Regime das tatsächlich zu rechtfertigen versucht. Es gibt so verschiedene, wir nennen das vielleicht so Rechtfertigungs- oder Legitimationsnarrative, die wir immer wieder sehen. Das ist einmal, dass die Fakten geleugnet werden. Es wird gesagt, das hat gar nicht stattgefunden, das sind Fake News. Es wird behauptet, das war die Ukraine selbst, da ist irgendwas runtergefallen oder die haben sich selbst beschossen. Dann wird teilweise auch gesagt, das humanitäre Völkerrecht gilt ja gar nicht für Terroristen. Dann schließlich wird natürlich hin und wieder auch versucht zu sagen, das ist doch erforderlich gewesen wegen der sogenannten militärischen Notwendigkeit. Das heißt also, wenn ein militärisches Ziel angegriffen wird und dabei auch Zivilisten zu Schaden kommen, dann kann man das, wenn das verhältnismäßig ist, rechtfertigen. Aber wir sehen jetzt, dass sich jedenfalls die offizielle russische Linie, die Propaganda, die Regierung gar nicht mehr darum schert. Also das scheint denen tatsächlich völlig egal zu sein.
Für Kriegsverbrechen gibt es ja den Internationalen Strafgerichtshof oder auch den Internationalen Gerichtshof. Es gibt also ausreichend Bestimmungen und Institutionen, die militärische Auseinandersetzungen sozusagen fair oder ein bisschen fairer machen sollen, wenn dieses Wort in diesem Zusammenhang überhaupt passt. Haben die Genfer Abkommen überhaupt noch eine Wirkkraft?
Ich denke schon. Also die Genfer Abkommen sind ja die Grundlage auch für die Regeln, die in den militärischen Ausbildungen überall auf der Welt den Militärs eigentlich beigebracht werden. Das ist sozusagen der erste Mechanismus. Die Soldatinnen, Soldaten, Offiziere müssen das wissen. Die tragen teilweise auch so kleine Kärtchen mit sich rum, wo das eigentlich alles draufsteht und sollen natürlich ihr ganz konkretes Verhalten im Feld auch beeinflussen. Das humanitäre Völkerrecht soll auch Staaten und Regierungen beeinflussen, damit die wissen, wie sie ihre Kriege führen sollen. Wir sehen aber auch, und das ist jetzt keine neue Erkenntnis des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine oder anderer aktueller Konflikte, dass Staaten in ganz heißen, brutalen Kriegen offensichtlich und auch Soldatinnen und Soldaten dann sagen, das ist mir jetzt egal, andere Ziele sind vielleicht wichtiger, vielleicht, wenn man sich sieht, wer sozusagen für Putin da kämpft, sieht man auch, dass das nicht mehr unbedingt reguläre Soldatinnen und Soldaten sind. Und dann kommt das ins Spiel, was Sie eben auch schon angesprochen haben, dass natürlich das humanitäre Völkerrecht für die strafrechtliche Aufarbeitung eine ganz erhebliche Rolle spielt. Das heißt also, wir werden das in den nächsten Jahren, Jahrzehnten noch viel mehr sehen, dass Kriegsverbrechen eben auch strafrechtlich aufgearbeitet werden, international, aber auch national.
Also auf dem Papier ist das alles gut ausgedacht, aber im Krieg kommen eben die schlimmsten Eigenschaften des Menschen dann zutage und das geht offenbar auch schon in wenigen Tagen. Das kennt man, diese Verrohung, die da eintritt. Könnten die Genfer Abkommen da noch durch eine Überarbeitung irgendetwas bieten, was eben noch mehr Menschlichkeit in einen Krieg bringen könnte?
Also die Genfer Abkommen sind ja überarbeitet worden. Also es gab ja einmal die zwei Zusatzprotokolle aus dem Jahr 1977 und dann gibt es, das wissen viele nicht, Arbeiten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aus den 2000er immer wieder nachgeschärft, wo also versucht wird, die Regeln sozusagen auch an aktuelle Konflikte, an aktuelle Situationen anzupassen, auch auf Praxis einzugehen. Also ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die Regeln veraltet sind oder eben neu bearbeitet werden müssten. Das passiert. Wir haben Waffenverbote, Konventionen über Waffenverbote, es wird über Cyberwar nachgedacht. Also die Regeln, die Grundregeln sind eigentlich da und sie müssen eben angepasst werden an neuere Entwicklungen. Das geschieht eigentlich auch.
aber eben nicht mit der Durchsetzungskraft, die man sich wünschen würde.
Genau, das ist natürlich die Schwäche des Völkerrechts ganz generell. Das Völkerrecht ist für seine Durchsetzung auf die Staaten angewiesen. Und wenn Staaten, insbesondere Regierungen, insbesondere mächtige Staaten, beschließen, dass sie sich nicht dran halten, dann sind die Durchsetzungsinstrumente des Völkerrechts sehr schwach.
Wenn wir zurückblicken auf diesen 12. August 1949, heute vor 75 Jahren, der Tag, an dem die Genfer Abkommen unterzeichnet wurden, würden Sie sagen, trotz aller Mängel ein guter und wichtiger Tag für das Völkerrecht auf dieser Erde?
Auf alle Fälle. Man muss sich vor Augen halten, 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gelingt es einer großen Zahl von Staaten, Expertinnen, Experten, sich auf grundlegende Regeln zu einigen, die weiterentwickelt worden, die auch nach wie vor das enthalten, was wir heute auch als den Grundkonsens der zivilisierten humanitären Staaten ansehen würden. Das ist ein guter Tag, sicherlich kein Tag, in dem wir feiern, wenn wir uns in die Welt hineinschauen, was heute passiert, aber es ist ein guter Tag der Erinnerung.
Die schlechten Beispiele, die fallen einem sofort ins Auge in den aktuellen Konflikten. In der Vergangenheit, gab es denn mal einen Konflikt, wo Sie sagen würden, da hat sich gezeigt, wie gut die Genfer Konventionen wirken können?
Das zeigt sich eigentlich sehr viel, also insbesondere bei militärischen Auseinandersetzungen, in denen auch demokratisch verfasste Rechtsstaaten verwickelt sind, dann sieht man schon, dass natürlich dort auch versucht wird, das einzuhalten. Man sieht auch umgekehrt, dass wenn es dann dort auch mal zu Exzessen kommt, man denke an die Exzesse im Irak, man denke auch an Guantanamo, dass dann auch in demokratischen Staaten das an genau dem Maßstab des humanitären Völkerrechts gemessen wird. Und ich würde auch für die Soldatinnen und Soldaten der deutschen Bundeswehr sagen, dass die in jedem Einsatz natürlich sich versuchen, so gut es geht, an diese Regeln zu halten.
Vor 75 Jahren wurde die Genfer Konvention unterzeichnet. Diese Konventionen enthalten für den Fall eines Krieges oder eines internationalen bewaffneten Konflikts Regeln für den Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnehmen. Diese Konventionen wurden damals auch von Russland unterzeichnet. Wie passt all das mit den Geschehnissen in der Ukraine zusammen? Dort sollen russische Truppen seit über 2 Jahren systematisch Kriegs- und Menschenrechte missachten, sagen Behörden und Menschenrechtsorganisationen. Kriegsgefangene berichten von systematischer Folter. Zivile Infrastruktur wird gezielt zerstört und auch die Bevölkerung immer wieder Opfer von Gräueltaten. Die Ukraine versucht, Täter zur Verantwortung zu ziehen, aber das ist ein komplexer Prozess. Rebecca Barth macht das anhand von Einzelschicksalen jetzt mal deutlich.
Wenn Irina Koska an ihre Heimat denkt, schweifen ihre Gedanken ab. Ununterbrochen kann Koska erzählen über den Beginn des russischen Angriffskriegs, über die Belagerung und systematische Zerstörung ihrer Heimatstadt Mariupol, über die Bomben, die Kälte, den Hunger. Ich wünsche mir sehr, dass die Täter bestraft werden. Wir hatten so eine Angst. Es war die Hölle auf Erden. Ich hatte den Eindruck, dass sie uns das mit Leichtigkeit angetan haben. Wochenlang war die Stadt umkämpft. Die Ukraine vermutet Zehntausende zivile Opfer. Die juristische Stiftung Global Rights Compliance hat das Vorgehen der russischen Truppen in Mariupol untersucht. Das russische Militär habe von Beginn an systematisch zivile Infrastruktur in Mariupol zerstört, schreiben die Experten in einem im Juni veröffentlichten Bericht. Mit dem Ziel, die Überlebensfähigkeit der Zivilbevölkerung systematisch zu untergraben, heißt es. Irina Koska erinnert sich. Am 26. Februar, 2 Tage nach Invasionsbeginn, wurden die Verteilerstationen getroffen. Es gab weder Licht noch Wasser. Eine Woche später dann verloren wir das Gas. Das war eine Katastrophe. Die Leute gingen umher und suchten nach Wasser. Das war am Anfang unser größtes Bedürfnis. An Wasserausgabestellen seien die Bewohner Mariupols beschossen worden, berichtet Irina Koska. Gezielter Beschuss der Zivilbevölkerung aber ist laut Genfer Konvention verboten und bei weitem nicht das einzige Kriegsverbrechen, das ukrainische Behörden und Menschenrechtsorganisationen russischen Soldaten vorwerfen. 22 Militärangehörige seien bisher wegen Kriegsverbrechen verurteilt worden, geben ukrainische Behörden an. Doch die Täter zur Verantwortung zu ziehen, ist schwierig, erklärt die Juristin Anna Rosomachina. Wenn die Ermittler Zugang zum Tatort haben, dann werden die Beweise gesammelt und es gibt im Prinzip keine Hindernisse, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn Straftaten auf besetztem Gebiet oder in Russland passieren. Ich meine zum Beispiel ukrainische Zivilisten, die illegal in Gefängnissen in Russland festgehalten werden. Das gilt auch für Mariupol. Die russischen Besatzungsbehörden lassen unabhängige Ermittler nicht in die Stadt. Eine richtige Aufklärung systematischer Verbrechen fast unmöglich. Doch dass die russische Armee mit System versucht, die ukrainische Zivilbevölkerung zu unterdrücken, davon sind die meisten Menschen in der Ukraine überzeugt. Sie foltern mit ähnlichen Methoden, zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten. Aber dann bringen sie die Menschen in dieselben Gefängnisse nach Bryansk oder Kursk. Das alles hat System. Aber unser Ermittlungssystem betrachtet leider die einzelnen Fälle. Und das ist auch notwendig, aber das Gesamtbild geht dabei verloren. 130.000 Strafverfahren seien bereits wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen eingeleitet worden, sagt Anna Rosomachina. Und dennoch bleibt bei vielen Menschen ein Gefühl: Russische Truppen könnten nahezu ohne Konsequenzen zivile Infrastruktur zerbomben, Kriegsgefangene foltern oder Zivilisten verschleppen. Daher wünscht sich die Ukraine ein internationales Tribunal, um die militärische und politische Führung Russlands zur Verantwortung zu ziehen.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Ohne Kriege scheint ein Leben auf der Erde nicht möglich zu sein. Das zeigt jedenfalls der Blick in die Geschichte. Im Laufe der Zeit haben die Menschen jedoch versucht, die Brutalität des Krieges zu begrenzen. Dieser humanitäre Geist führte 1846 zur ersten Genfer Konvention. Die gilt heute als Geburtsstunde des modernen humanitären Völkerrechts. Heute vor 75 Jahren, am 12. August 1949, wurden die Genfer Abkommen erneuert und erweitert. Sie regeln im Prinzip, was im Krieg erlaubt ist und was nicht. Konkrete Erfahrungen mit diesen Genfer Abkommen hat Regine Reim vom Deutschen Roten Kreuz in Bonn gemacht, als sie im Jahr 2022 einen Einsatz in der Ukraine hatte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Frau Reim gesprochen. Sie waren 5 Wochen in der Region Ukraine, Transnistrien, Moldau. Was war dort Ihre Aufgabe?
Eigentlich ziemlich flexible Aufgaben. Ursprünglich hieß es Krankentransport und ich habe auch sehr viele vulnerable Gruppen, Kranke, Verletzte, die haben wir in benachbarte Länder transportiert. Das war das eine. Zum anderen passt natürlich auch zu Rotkreuz, Rothalbmondbewegung international. Wir haben viele Erste-Hilfe-Kurse gegeben. Das kann für Zivilisten sein, für Rotkreuzler, für Polizei, Zivilschutz etc. Was ich noch gemacht habe, wenn immer Zeit war, Hilfsgüter ausgeben. Klassische Care-Pakete, ja. Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel, sowas. Auf gut Deutsch, was muss gemacht werden? Was ist der Bedarf?
Ihre Krankentransporte und Einsätze haben Sie mitten ins Kriegsgebiet geführt, durch ukrainische und russische Truppen. Haben alle die Genfer Abkommen respektiert, Sie also Ihre Arbeit in Ruhe machen lassen?
Also meine Arbeit konnte ich völlig problemlos ausüben. Das fing davon an, wir sind über kleine Grenzübergänge oft gefahren aus den Nachbarländern. Völlig verstopfte Straßen, Brummis, LKWs, flüchtende Leute in Autos. Und wenn es dann hieß, da kommt ein Rotkreuz-Konvoi, da sind die tatsächlich beiseite gefahren. Was uns Schwierigkeiten bereitet, sind tatsächlich mal gut gemeinte private Hilfsorganisationen, die sagen, wir schicken humanitäre Güter und kleben uns das Rote Kreuz auf weißem Grund drauf zu unserem Schutz. Aber man muss ja bedenken, wir sind im Kriegsgebiet unterwegs. Selbst wir als anerkannte Organisation haben alle unsere Transporte immer bei den Militärbehörden angezeigt, damit die entsprechenden Schutz auch gewähren können. Und wenn jetzt nicht Rotkreuz drin ist, wo es draufsteht, dann ist das natürlich für uns gefährlich.
Ja. Die russischen Truppen haben die Ukraine ja völkerrechtswidrig überfallen. Welche Rolle spielt das für Ihre Arbeit vor Ort?
Überhaupt keine. Als Rotes Kreuz fragen wir überhaupt nicht daran, wer ist schuld, wer ist der Böse, wer ist der Gute. Also dieses Maß der Not und die Dringlichkeit sind der einzige Grund, warum wir mal jemanden zuerst behandeln.
So ein Einsatz ist natürlich mit Gefahren verbunden. Wie viel Angst hatten Sie?
Angst würde ich sagen, gar nicht. Einen gewissen Respekt und gewisse Vorsicht. Wir sind wohl behütet gewesen in der Hinsicht, dass auf beiden Seiten die Kriegsparteien immer informiert waren, wo wir uns bewegen. Aber wir haben natürlich auch an bestimmten Tagen oder Situationen gesagt, wir verlassen unsere Unterkunft nicht. Heute fahren wir keinen Hilfstransport, es ist zu gefährlich. Mhm. Und man muss das Ganze mit der Familie abstimmen. Die müssen das mittragen. Klar, ich habe ein Testament, ich habe Vorsorgevollmachten, alles hinterlassen. Das bleibt nicht aus.
Sie sind auch Konventionsbeauftragte für die DRK-Kreisverbände Bonn und Düren, kennen sich also mit den Genfer Abkommen exzellent aus. Wie wichtig sind diese Abkommen für Einsätze des Deutschen Roten Kreuzes?
Ich glaube, für uns als Rotes Kreuz und unsere Einsätze sind sie natürlich wichtig, damit wir durchkommen, damit wir die Betroffenen erreichen, die Menschen, die unserer Hilfe da gerade bedürftig sind. Aber ich glaube, viel wichtiger ist es eben für die Menschen, denen wir helfen wollen, dass es diese Genfer Abkommen gibt. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum unser Gründer Henri Dunant den allerersten Friedensnobelpreis 1901 bekommen hat. Denn geholfen, oder das, was ich gemacht habe, geholfen haben viele und tun es auch heute noch. Aber daraus eine Organisation zu gründen, wie Rotkreuz, Rothalbmond, Roten Kristall, die alle zusammenspielen, eine Familie, eine Organisation sind. Und dann noch zu sagen, wir gießen das Ganze in Abkommen, diese Mindeststandards im Krieg. Das ist ein Meilenstein der Geschichte gewesen, was dieser Mann auf den Weg gesetzt hat.
Heute vor 75 Jahren hat man sich gedacht, vielleicht kann man das Grauen eines Krieges etwas weniger grauenhaft machen. Vielleicht gelingt es doch, ein Mindestmaß an Menschenwürde zu bewahren und die Zivilbevölkerung zu schützen. Heute vor 75 Jahren wurden die Genfer Konventionen unterzeichnet, ein Regelwerk, das Kriege einhegen sollte. Obwohl fast alle Staaten die Abkommen ratifiziert haben und rechtlich daran gebunden sind, nehmen schwere Verstöße zu. Von Russlands Angriff auf die Ukraine über die Situation in Gaza bis zum Machtkampf im Sudan. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz steht als Hüterin der Genfer Konventionen vor enormen Herausforderungen.
Ein Mindestmaß an Menschlichkeit muss gelten, auch in Kriegszeiten. Das ist das Versprechen, das sich die Welt am 12. August 1949 gab mit den Genfer Konventionen. Ratifiziert von allen Staaten gelten sie weltweit für alle. Sie sind die Basis des humanitären Völkerrechts. In der Barbarei des Krieges verlangt es unter anderem den Schutz von Zivilpersonen und einen menschenwürdigen Umgang mit Kriegsgefangenen.
Grund zum Feiern? Nein, das haben wir nicht. Leider.
Sagt Mirjana Spoljaric-Egger, Präsidentin des IKRK, des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Mutmaßliche und offensichtliche Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dominieren die Nachrichten. Beim russischen Großangriff auf die Ukraine, im Nahostkonflikt, im Sudan, in vielen weiteren Kriegen weltweit. Das IKRK ist die Hüterin des humanitären Völkerrechts. Entsprechend der Aufruf der Präsidentin zum 75. Jahrestag.
Genau heute in diesem Umfeld müssen Staaten die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu ihrer Priorität erklären. Wir zählen heute über 120 bewaffnete Auseinandersetzungen, deren regionale und globale Auswirkungen sind nicht mehr kontrollierbar. Aus meiner Sicht ist es dringend, dass die Staaten sich darauf besinnen, dass sie ein internationales Regelwerk haben, das noch heute in seinem Kern von allen Staaten anerkannt wird.
Aber wird es das tatsächlich? Der Hamas-Terrorangriff vom 7. Oktober war offenkundig ein Völkerrechtsbruch, denn er richtete sich sogar gezielt gegen Zivilpersonen, statt sie zu schützen. Israels Gegenoffensive wird völkerrechtlich zwar als Selbstverteidigung gebilligt, aber Zehntausende zivile Opfer in Gaza und zuletzt die Aussage eines israelischen Ministers, das Aushungern der Zivilbevölkerung sei moralisch gerechtfertigt, zeugen nicht von Respekt der Genfer Konventionen. Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs laufen gegen Hamas-Führer, israelische Politiker und Russlands Präsident Putin. Überall geht es um das Leiden und Sterben unschuldiger Menschen. Russlands Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht aber seien auch für das Recht selbst zerstörerisch, sagt Marco Sassoli, Völkerrechtsprofessor an der Uni Genf.
Dass Russland gar nicht versucht, sich nach humanitärem Völkerrecht zu rechtfertigen, gibt den Eindruck, dass ihm das total gleich ist. Dass ein so großes Land, ständiger Mitglied des Sicherheitsrats, nicht versucht, zumindest rhetorisch, wie das die Israelis und die Amerikaner immer machen, zu sagen, wir halten das ein und wir erklären euch jetzt, wie das war. Und wir können dann bewerten, haben die das auch wirklich gemacht. Hingegen, wenn einer es gar nicht versucht zu rechtfertigen, das unterminiert natürlich die Glaubwürdigkeit des humanitären Völkerrechts. Ich sage immer meinen Studierenden, Hypokrisie unterstützt das Recht, weil sich dann zumindest alle einig sind, so sollte es sein.
Fraglich ist, ob sich in der polarisierten Welt von heute die internationale Gemeinschaft noch auf humanitäre Regeln wie die Genfer Konventionen einigen könnte. Umso wichtiger ist es, dass es sie gibt, verabschiedet von allen Staaten nach den Gräuel des Zweiten Weltkriegs, als die Welt beschloss, es künftig besser zu machen.
Ich spekuliere nicht darüber, bewusst nicht darüber, ob das heute möglich wäre,
sagt IKRK-Präsidentin Mirjana Spoljaric-Egger.
Weil ich bin froh, dass dieser Konsens heute noch hält. Natürlich wird das Recht nicht überall eingehalten. Natürlich gibt es Verstöße gegen dieses Recht. Aber noch kein Staatenführer kam zu mir und hat mir gesagt, ich möchte aus diesen Konventionen austreten. Und das ist das Wichtige und das ist unsere Chance für die Zukunft.
Noch sind also alle dabei, auch wenn sie sich nicht daran halten. Katrin Hondl über ein humanitäres Völkerrecht im Stresstest. 75 Jahre Genfer Konvention, für uns Anlass, das Thema so zu nennen. Humanität in Kriegszeiten, wie viel ist die Genfer Konvention noch wert?
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.